Die heilige Viborada lebte im 10. Jahrhundert freiwillig eingemauert in ihrer Zelle in der Kirche St. Mangen. Im Jahr 926 wurde sie während des Überfalls der Ungarn tödlich verletzt. Die heilige Viborada war die erste Frau, die 1047 von Papst Clemens II. Heilig gesprochen wurde. Wer diese Schweizer Heilige war und was das Projekt Viborada von St. Gallen mit der Wiederbekanntmachung der Heiligen anstrebt, erfahren wir heute von Kaplan Sebastian Wetter. Und so begrüße ich Kaplan Sebastian Wetter bei Radio Gloria ganz herzlich.
Dankeschön, freut mich wieder mal dabei zu sein.
Wir freuen uns natürlich auch auf Ihre Gedanken und Ihre Ausführungen. Da es bei diesem Beitrag einerseits um das Leben der heiligen Viborada und andererseits um das Projekt Viborada von St. Gallen geht, möchte ich zwei Teile machen. In einem ersten Teil stellt uns Kaplan Wetter das Leben und Wirken der heiligen Viborada vor. Und in einem zweiten Teil wird uns Kaplan Wetter über seine Erfahrung in der Zelle berichten. Und nun sind wir gespannt auf das Leben der heiligen Viborada. Herr Kaplan Wetter, wie sieht die Vita während der Kindheit der heiligen Viborada aus?
Das genaue Geburtsjahr von Viborada ist nicht bekannt. Die Lebensbeschreibung, die erste, die von ihr angefertigt wurde, die ist ungefähr im 10. Jahrhundert entstanden. Ich werde dann später noch darauf zurückkommen, ungefähr so 30 bis 40 Jahre nach ihrem Tod. Sie ist wohl irgendwann gegen Ende des 9. Jahrhunderts geboren worden. Sie stammte aus einer vornehmen Familie aus dem heutigen Thurgau. Das gehörte damals noch zum Königreich Schwaben. Und sie ist mit verschiedenen Geschwistern aufgewachsen. Wir wissen, dass sie eine Schwester hatte. Der Biograf schreibt von größter Einfalt und Unschuld. Sie hat anscheinend lieber gebetet als gespielt, und das soll einen mächtigen Eindruck auf Viborada gemacht haben, die ein lebenslustiges Mädchen war, aber doch auch gesehen hat, dass es eben noch andere Dinge gibt. Die Schwester von ihr ist aber dann sehr jung gestorben, und das hat Viborada dann auch begleitet auf ihrem weiteren Lebensweg, und vielleicht hat sie gerade auch deshalb ein bisschen auf ihre Schwester geschaut. Es gibt auch eine schöne Legende, wie die Viborada als Mädchen oder vielleicht so Jugendliche in die Kirche ging mit ihren Eltern. Man muss sich vorstellen, damals die Adligen, die sind dann aufgeputzt dahingegangen, hoch zu Ross mit Goldschmuck und allem Möglichen. Und dann soll Viborada auf einmal vom Pferd gestiegen sein, allen Schmuck abgelegt haben, auch die Schuhe ausgezogen und so barfuß gelaufen wie die einfachen armen Leute. Und das war so wie ein Zeichen für sie. Also eigentlich ist das ja völlig absurd, so aufgeputzt in den Gottesdienst zu gehen, weil es geht da um ganz andere Dinge, als eben da gesehen und gesehen zu werden. Und da hat sie schon mal ein erstes Zeichen gesetzt, das sie bezeichnend ist für ihr späteres Leben. Sie hatte auch einen Bruder gehabt, Hitto hieß der. Sie hat eine sehr enge Beziehung zu ihm. Hitto ist im Kloster St. Gallen zur Schule gegangen. Das Kloster St. Gallen war damals sehr berühmt. Es sind viele Knaben aus vornehmen Familien, sind dort zur Schule gegangen, wurden ausgebildet und haben dann später wichtige Staatsämter übernommen oder sind dann später auch Priester geworden, wie auch Hitto. Er ist dann zuerst Weltpriester gewesen, also hat mit dem Kloster St. Gallen eigentlich nichts mehr zu tun gehabt. Und Viborada, die ist ihm sehr verbunden geblieben. Sie hat über ihn dann auch die Psalmen gelernt, weil als Mädchen damals hat sie noch keine Bildung gehabt. Man hat Mädchen nicht zur Schule geschickt. Man hat keinen Wert darin gesehen. Mädchen sollten andere Dinge lernen, aber nicht lesen und schreiben. Und sie wollte unbedingt die Psalmen, diese Gebete lernen. Und Hitto hat ihr das dann beigebracht. Man sagt dann, dass Viborada am Ende alle 150 Psalmen auswendig konnte. Ein anderes Ereignis, das sie noch mit Hitto unbedingt machen wollte, war, nach Rom zu pilgern. Viborada wollte unbedingt an die Gräber von der Apostelfürsten, von Petrus und Paulus gehen. Als Frau allein wäre das undenkbar gewesen, das wäre viel zu gefährlich gewesen früher. Und so hat sie also Hito begleitet, er hat dann irgendwann zugestimmt. Und da soll Viborada wirklich auch mit großer Freude, aber auch in tiefer Verbundenheit, auch eben mit diesen christlichen Urgestalten soll sie dahin gepilgert sein, und das hat sie auch ihr ganzes Leben lang begleitet. Ihr Vater ist dann ziemlich früh gestorben, und man weiß auch, dass er dann am Ende noch ihre Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt hat.
Dann wurde sie Einsiedlerin, und so wie ich verstanden habe, trat sie in keinen Orden ein, so wie der heilige Niklaus von der Flüe.
Ja, das ist richtig. Bevor Viborada diesen, wollen wir mal sagen, geistlichen Weg eingeschlagen hat, hat sie ihren Bruder bestürmt, er solle doch ins Kloster St. Gallen eintreten, weil sie sah, eine bessere Umgebung, um geistlich zu wachsen. Und der Bruder hat dann den Rat von Viborada befolgt und ist Mönch von St. Gallen geworden. Viborada hat dann gemäß ihrer Lebensbeschreibung noch etwa 6 Jahre auf dem elterlichen Gut gelebt. Ihre Eltern sind schon gestorben gewesen dann zur Zeit vom Klostereintritt des Bruders. Und sie soll aber schon in dieser Lebensphase sehr, sehr einfach gelebt haben. Sie haben Bruder Klaus erwähnt, da gibt es eine schöne Parallele auch. Sie soll nämlich auch auf einem Stein geschlafen haben, also einen Stein als Kopfkissen benutzt haben. Und sie soll am Abend dann eben nicht in, die hatten natürlich auf diesem Gut schöne Betten mit weichen Kissen und warmen Decken. Und sie soll aber ganz einfache Decken auf den Boden ausgelegt haben und dort geschlafen haben. Und wie gesagt, mit einem Stein als Kopfkissen. Sie soll sehr einfach gelebt haben, sehr wenig gegessen und getrunken, auf der anderen Seite aber sehr mildtätig, hat für die Armen gesorgt, die in der Umgebung waren. Ja, hat sich schon vieles vorbereitet auf ihr späteres Leben, und sie ist dann nach St. Gallen gekommen und hat dann dort ein Leben als Reklusin begonnen. Bevor ich darauf zurückkomme, was das genau ist, muss noch gesagt werden, es haben damals nicht alle, die ihr Leben in den Dienst Gottes gestellt haben, nach den großen Mönchsregeln gelebt, wie zum Beispiel der Regel des heiligen Benedikt, die es ja schon seit einigen hundert Jahren gab zu dieser Zeit. Es gab auch viele Gemeinschaften, die haben sich zusammengefunden, haben nach ihren eigenen Regeln gelebt, zum Beispiel die Beginen, das waren fromme Frauen, die haben in Gemeinschaften gelebt und sind sehr häufig, haben sehr einfach gelebt, aber auch sehr wohltätig gegenüber den Armen. Und sie haben so eigentlich ein christliches Ideal leben wollen, ohne jetzt unter einer Ordensregel zu leben. Viborada ist dann mit einigen Gefährtinnen nach St. Gallen gekommen und hat bei St. Georgen, einem heutigen Stadtteil von St. Gallen, gelebt. Es war schon eine Art Kloster. Sie haben ein sehr einfaches Leben geführt dort. Reklusin bedeutet, man hat zurückgezogen gelebt, aber durfte ab und zu schon auch das Kloster dann verlassen. Aber meistens haben sie dort gelebt, und Viborada ist sehr schnell bekannt geworden, weil sie hat eine tiefe geistliche Frau war. Viele Menschen haben bei ihr Rat gefunden oder haben ihr auch viele Gaben gegeben, und die hat sie dann weiter verteilt. Also dadurch konnten sie auch sehr mildtätig sein, weil sie von den Menschen, die sie aufgesucht haben, auch viele Gaben bekommen haben. Nach 4 Jahren hat sich Viborada dann entschieden, als Inklusin zu leben. Das ist jetzt auch die erste Jahrzahl, die bekannt ist. Das war nämlich im Jahr 916. Inklusin bedeutet, im Unterschied zur Reklusin, wie sie vorher gelebt hat, dass man das Haus oder die Zelle nicht mehr verlässt. Und dafür wird auch Sorge getragen. Diese Inklusen wurden nämlich buchstäblich eingemauert. Das war eine verbreitete Frömmigkeitsform damals. Das Viborada war nicht die erste, sie war auch nicht die einzige. Und das war eigentlich man könnte sagen, auch ein Ritual dann. Also diese Inklusin wurde in ihre Zelle geführt und dann wurde dann wirklich vor ihren Augen dann die Tür zugemauert. Also das war jetzt nicht irgendwie eine Strafe oder sonst irgendwas von oben bestimmt, sondern Das war der heiße Wunsch von Viborada. Man kennt auch kirchliche Vorschriften aus dieser Zeit, die sagen, wenn jemand Inkluse oder Inklusin werden möchte, dann muss er vorher 3 Jahre zurückgezogen gelebt haben, um sich auch ein bisschen auf diese Lebensweise vorzubereiten, auch auf diese Einschränkung der Bewegungsfreiheit und alles. Und ja, man nimmt an, dass Viborada mit diesem Entschluss auch nach St. Gallen gegangen ist. Sie hat ja 4 Jahre vorher so zurückgezogen gelebt und eben dann sich einmauern lassen. Und das Ziel war es von diesen Inklusen, man lebt ganz für Gott im Gebet. Das ist natürlich sehr wichtig, auch so ein bisschen in dieser Zurückgezogenheit. Aber andererseits hat Viborada auch weiterhin als Ratgeberin dort gewirkt. Sehr viele Menschen sind zu ihr gekommen. Ihr Name Viborada, der hat ja auch etwas damit zu tun. Viborada heißt eigentlich Weiberrat oder Frauenrat. Also die Ratgeberin steckt schon in ihrem Namen drin. Und sie hat natürlich dann auch Dienerinnen gehabt, die für sie sorgen mussten, weil sie war ja da eingemauert. Jemand hat ihr dann Essen gebracht oder sonst das Nötige getan. Sie hat auch zum Teil Anweisungen gegeben, weil die milden Gaben, die dann dort abgegeben wurden, die wurden dann auch verteilt. Und da gab es 2 Frauen, die für sie da waren und geschaut haben, dass sie alles hat. Diese Zelle war bei St. Mangen, das ist eine evangelische Kirche heute, benannt nach dem heiligen Magnus, der auch Mönch in St. Gallen war. Und diese Kirche St. Mangen ist auch in der Stadt St. Gallen. Die gibt es heute noch. Was interessant ist, der Name Bruder Klaus ist ja schon mal gefallen. Und auch bei dieser Zelle gibt es auch noch eine weitere Parallele zu Bruder Klaus. Und zwar war dieses Häuschen, diese Zelle war an die Kirche angebaut. Und es gab einen Durchbruch in den Chorraum der Kirche. Wie auch in der Bruder, das kennen die Zuhörerinnen und Hörer vielleicht von Bruder Klaus, er hat ja auch ein Fenster in die Kapelle reingehabt von seiner Zelle aus und ein Fenster nach draußen. Also, und so war es auch bei Viborada. Sie hat dann das Fenster nach draußen gehabt, wo die Leute dann kamen und sie ihre Ratschläge erteilt hat und eben dann auch das Fenster dann in die Kirche rein. Es gab auch im Mittelalter Inklusenregeln. Wir kennen eine von Elred von Rivaux, das ist ein englischer Benediktinermönch, dessen Schwester war auch Inklusin und er hat mal so ein bisschen zusammengestellt, so mehr auch ein bisschen Ratschläge, was man beachten muss als Inkluse, wenn man so leben möchte. Und deshalb ist auch für uns heute noch, weil diese Regel überliefert ist, wissen wir ziemlich genau, wie sie so gelebt haben und was auch ja die Herausforderungen in diesem Leben waren und was so die Rahmenbedingungen gewesen sind. Diese Frömmigkeitsform der Inklusion gab es ziemlich lange, also ungefähr bis in die Reformationszeit haben in St. Gallen Inklusen gelebt. Also wenn wir jetzt Viborada nehmen, dann haben die ungefähr 600 Jahre lang gab es also diese Frömmigkeitsform und das ist doch eine sehr beachtliche Zeit und zeigt auch, wie bekannt das auch für die Menschen war, die damals gelebt haben. Die haben das nicht als etwas Merkwürdiges erlebt, wie wir das vielleicht heute tun würden. Und andererseits hat diese Lebensform auch eine Anziehung gehabt. Deshalb konnte sich das auch über so viele Jahrhunderte hinweg erhalten.
Dann hatte die heilige Viborada sogar Visionen und im Zusammenhang mit dem Ungarn-Einfall, können Sie etwas dazu sagen, Kaplan Sebastian Wetter?
Genau, in ihrer Lebensbeschreibung sind einige Visionen überliefert. Das ging von eher kleineren Alltagssituationen, zum Beispiel hat sie mal ein Schiffsunglück auf dem Bodensee vorausgesehen. Oder auch schon mal fast humorvoll, dass eine Dienerin von ihr die heiligen Gefäße nicht sauber wäscht. So kleine Dinge gab es. Aber wie Sie schon angesprochen haben, die wichtigste Vision war, dass sie einen Ungarn-Einfall vorausgesehen hat. Und zwar hatte sie diese Vision im Juni 925. Und sie hat gesagt, im nächsten Frühjahr, also im Jahr 926, werden die Ungarn kommen. Und sie hat dann sofort den Abt und die Mönche vom Kloster einbestellt und ihnen gesagt, ihr müsst die Klosterschätze in Sicherheit bringen. Eine der größten Schätze des Klosters war damals die Bibliothek, also die vielen Bücher, die noch alle von Hand geschrieben wurden. Sehr wertvoll, auch weil sie so aufwendig waren in der Herstellung. und natürlich für das Kloster als Bildungszentrum sowieso auch sehr wichtig. Und das Zweite, sie hat dem Abt auch gesagt, du musst eine Fluchtburg errichten, wo sich auch die Menschen, also die Mönche, aber auch die Menschen von der Stadt in Sicherheit bringen können. Und der Abt hat ihr dann geglaubt. Das zeigt auch schon, welche Autorität die Viborada damals hatte. Ich meine, ja, so als der Abt ist eine sehr mächtige Person und er hätte sicher nicht auf jeden gehört. Und vor allem, wenn dann auch noch solche Visionen kommen, ja, ist das glaubwürdig oder nicht? Es ist aber auch wahrscheinlich schon in der Zeit bekannt gewesen, dass die Ungarn tatsächlich unterwegs sind. Also das, man muss sich vorstellen, das sind Reiterstämme gewesen aus dem heutigen Ungarn, die in Europa eingefallen sind. Sie haben Dörfer und Städte geplündert. Und es ist dann tatsächlich auch geschichtlich belegt, dass sie im Jahr 926 nach St. Gallen kamen und das Kloster niedergebrannt haben. Aber weil der Abt eben den Rat Viboradas befolgt hat, konnte man wirklich alles in Sicherheit bringen. Und etwas Lustiges oder Humorvolles ist, und da sieht man auch, wie Gott Humor hat, die Ungarn sollen später dann von einem St. gallischen Mönch christianisiert worden sein. Also er hat den Vater des nachmaligen Königs Stefan von Ungarn, der auch heilig gesprochen ist, der wurde von einem St. Galler Mönch zum christlichen Glauben bekehrt.
Und dann hatte sie sogar eine Vision im Zusammenhang mit ihrem Martyrium. Und da hat sie sehr viel erleben, erdulden müssen.
Ja, ich habe ja noch nicht gesagt, was mit Viborada passiert ist. Der Abt und die Mönche haben sie bestürmt. Sie soll auch mitkommen in die Fluchtburg, weil wenn diese Ungarn kommen, weiß man nicht, was passiert. Aber dazu hätte man natürlich die Zelle aufbrechen müssen, das ist klar. Aber Viborada hat sich standhaft geweigert, ihre Zelle zu verlassen. Sie hat sich auf den Standpunkt gestellt, ich habe Gott ein Gelübde abgelegt und ich werde jetzt nicht wegen dieser Gefahr, wegen dieser äußeren menschlichen Gefahr, werde ich sicher nicht die Gelübde Gott gegenüber brechen. Und sie ist dann in der Zelle geblieben. Wahrscheinlich auch ihr Bruder hat sie am längsten noch bestürmt, weil man weiß, dass er sich nur noch im letzten Augenblick in die Burg retten konnte. Und Viborada ist dort geblieben. Die Ungarn kamen dann in die Stadt und haben irgendwann dann auch Viborada gefunden in ihrer Zelle, haben wahrscheinlich vermutet, dass sie da irgendetwas bewacht oder so. Sie sollen das Dach der Zelle abgedeckt haben, sind dann eingestiegen. Und als sie dann nichts fanden, haben sie die heilige Viborada dann umgebracht. Viborada wird deshalb häufig auch dargestellt als etwas unhistorisch in einer Nonnentracht mit blutigem Haupt und einer Hellebarde, weil sie eben damit umgebracht worden sein soll. Aber auch die Hellebarde ist wahrscheinlich nicht ganz historisch, weil diese Reiterstämme wohl nicht mit Hellebarden unterwegs waren. Aber es zeigt diese Darstellung halt, wie sie umgekommen ist und dass sie als Märtyrin gestorben ist.
Und offensichtlich hat sie auf die Fürsprache unseres Herrn hin auch sehr viele Wunder bewirkt. Können Sie hier vielleicht noch einige Beispiele machen, Kaplan Sebastian Wetter?
Ja, es sind in diesen mittelalterlichen Heiligenviten, in diesen Lebensbeschreibungen gibt es sehr häufig, oft auch nachgelagert zur Beschreibung des Lebens, noch sogenannte Wunderberichte, die angehängt werden. Das ist auch in unserem Fall so. Es gibt da verschiedene Heilungswunder, die sich an ihrem Grab, die da geschehen sein sollen. Es ist sowieso häufig so bei diesen Wunderberichten, dass das häufig am Grab geschieht. Also nicht jemand, der zu Hause die Heilige oder die Verstorbene angerufen hat, sondern die Leute sind zu den Gräbern gepilgert, haben dort gebetet und so sollen sich da auch eben diese sehr viele Heilungswunder sollen sich dort ereignet haben. Es soll in der Zelle von Viborada auch Lichterscheinungen gegeben haben, dass auf einmal in der Nacht da ein Licht brannte oder zum Beispiel, dass wie von himmlischer Hand eine Leuchte an ihrem Grab angezündet wurde. Dann soll an ihrem Grab ein Fenkel gegrünt haben, auch während des Winters. Das finde ich auch noch so ein bemerkenswertes Wunder. Und so auch etwas Humorvolles, was vielleicht auch eher in Richtung Vision geht, in der, ihr Bruder Hito soll mal einen Traum gehabt haben. In diesem Traum sagte Viborada ihm, dass ihr das neue Altartuch in der St. Mangenkirche nicht gefallen würde.
Kaplan Sebastian Wetter, wie ist es dann dazu gekommen, dass sie heilig gesprochen wurde?
Ja, die große Bekanntheit von Viborada, die hat auch natürlich nach ihrem Tod ist die weitergegangen. Der Tod hat die Menschen ergriffen, besonders auch die Mönche. Etwas sehr Unübliches, was da überliefert ist, der Tod Viboradas wurde in das Professbuch der Mönche eingetragen. Also muss ich vorstellen, die Mönche im Kloster hatten ein Buch, wo die Klostereintritte verzeichnet wurden, wann wer Profess abgelegt hat und alles. Und da wurde als völlig außergewöhnliches Ereignis wurde der Tod von Viborada wurde dort aufgeschrieben. Und daher kennen wir die ganzen Zahlen, weil es steht, dass sie im Jahr 926 eben gestorben ist und dass sie bis dahin 10 Jahre als Inklusin gelebt hat. Wie schon zu Beginn angesprochen, um 960-70 entsteht die erste Lebensbeschreibung durch den St. Galler Mönch Eckehard den Ersten. Er hat wahrscheinlich noch Zeitzeugen befragen können, die Viborada noch kannten. Eventuell hat vielleicht sogar noch ihr Bruder Hito gelebt, das weiß man nicht genau. Dann ist sie im Jahr 1047 von Papst Clemens II. Heilig gesprochen worden, als erste Frau. Wenn man das manchmal hört, dann denkt man, das kann doch fast nicht sein, dass erst im Jahr 1047 die erste Frau heilig gesprochen wurde. Und tatsächlich ist das natürlich nicht so. Es gibt eine ganze Menge von frühchristlichen und frühmittelalterlichen Heiligen, Frauen, die schon heilig gesprochen waren. Aber man muss sich vorstellen, früher war das Heiligsprechungsverfahren, das war noch nicht so festgelegt oder noch nicht so geregelt. Es war vor allem Märtyrerinnen und Märtyrer sind sehr meistens direkt als Heilige verehrt worden, ohne dass es irgendwie ein formales Heiligsprechungsverfahren gab. Das waren sehr oft auch lokale Traditionen. Man hat ein Bischof zum Beispiel, hat in seinem Bistum heilige Menschen, hat er erlaubt, dass man die verehren kann und so. Und das war noch nicht alles so gesamtkirchlich geregelt. Aber in diesen Jahren, da im Mittelalter, im 11. Jahrhundert, hat man begonnen, sozusagen ein gesamtkirchliches Verfahren festzuschreiben, wie Menschen heilig gesprochen werden. Und Viborada war also die erste Frau, die nach diesem neuen Verfahren heilig gesprochen wurde. Ihr Gedenktag ist am 2. Mai, also ein Tag nach ihrem Todestag. Sie soll am 1. Mai 926 durch die Ungarn umgebracht worden sein.
Man sagt, die heilige Viborada sei die Vergessene.
Ja, St. Gallen ist ja nicht ganz so arm an heiligen Gestalten. Da gibt's den heiligen Gallus natürlich, der am Ursprung von allem steht, der irische Wandermönch, der auch hoch verehrt wurde und an seinem Grab sozusagen entsteht dann später, ungefähr 100 Jahre, nachdem Gallus nach St. Gallen gekommen ist, entsteht dort das Kloster St. Gallen. Der erste Abt ist Ottmar, auch hoch verehrt. Und diese zwei Heiligen, Gallus und Ottmar, die verdrängen irgendwie alles andere oder beziehungsweise sind so im Fokus, dass andere eher ein bisschen vergessen wurden. Es gibt auch noch den seligen Notker Balbulus, einer, der sich für die Klosterschule sehr verdient gemacht hat, ein großer Dichter auch, von dem bis heute noch viele Hymnen überliefert sind und liturgische Gesänge, der auch für die Entwicklung der Notenschrift, für die Neumann-Notation eine große Rolle spielte. Und bei all diesen Männern ist Viborada etwas in Vergessenheit geraten, was auch deshalb verwundert, weil sie wirklich hoch verehrt war, als sie gelebt hat, schon zu ihren Lebzeiten, aber natürlich auch später. Und weil das Kloster St. Gallen ihr natürlich sehr viel verdankt hat, also dass man eben alles retten konnte, dass die Klostergemeinschaft sich retten konnte und die Menschen dort um das Kloster herum. Und deshalb ist es eigentlich höchste Zeit gewesen, dass man diese heilige und wichtige Frau auch wieder etwas in Erinnerung ruft.
Welche Bedeutung hat nun die heilige Viborada für den Kanton St. Gallen?
Ich würde es anhand der zwei Fenster von ihrer Zelle, würde ich das erklären wollen. Das eine ist das Fenster nach innen. Sie ist ein spiritueller, gottsuchender Mensch, der sich treu geblieben ist durch alles hindurch. Sie hat eine sehr außergewöhnliche Form gewählt, um Gott nachzufolgen. Sie hat alle Widerstände auch überwunden. Und ja, ich finde einerseits dieses Spirituelle auch, wie sie Gott entdeckt hat, wie ihre große Liebe zu Gott auch. Und das zweite, Fenster nach außen, so wie sie eben auch für die Menschen da war, als Ratgeberin, ihre Menschenliebe, die ist immer noch sehr vorbildlich, wie sie auch ja, in dieser speziellen Lebensform, wie wichtig oder wie gut sie auch Menschen begleiten konnte, wie viele sie in ihrer Not helfen konnte, auch mit ihren Ratschlägen, aber natürlich auch mit materieller Hilfe. Sie hat ja eben auch viele Almosen verteilen können. Ja, es mutet etwas komisch an, aber diese eingemauerte Frau, die hatte ein sehr reiches Beziehungsnetz und war sehr nahe an den Menschen und den Fragen der Zeit dran. Das finde ich sehr vorbildlich, das so in diesem Leben stehen zu können, ja.
Die heilige Viborada ist das heutige Thema auf Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Nach dem Porträt über das Leben der heiligen Viborada erzählt uns Kaplan Sebastian Wetter, wie er diese Woche eingeschlossen in einer Zelle erlebt hat und dies im Rahmen des Projektes Viborada St. Gallen. Kaplan Sebastian Wetter, Sie haben sich freiwillig einschließen lassen. Was hat Sie hierzu motiviert, sich für eine Woche in einer Zelle einzuschließen?
Ja, wie gesagt, Viborada ist ein bisschen eine vergessene Heilige, deshalb kam es eben zu diesem Projekt, das letztes Jahr war das, diese Heilige ein bisschen bekannter zu machen. Es gab da verschiedene Initiativen dazu, also Ausstellungen, Vorträge, Publikationen und eben auch dieses Projekt, das die Theologin Hildegard Eppli initiiert hat. Ich kenne Hildegard noch aus meiner Studienzeit und ich habe dann von diesem Projekt erfahren und dann dachte ich mir, ja, also das finde ich ja schon interessant, also was passiert da wohl, wenn man sich so eine Woche einschließen lässt? Also ich habe das Leben von Viborada ja schon gekannt und ja, mich hat das auch immer fasziniert, wie man so gelebt haben kann. Also einerseits auch ein bisschen mehr über Viborada zu erfahren und so, wie sie gelebt hat, auch ein bisschen um Details zu wissen von diesem Inklusenleben, aber dann natürlich auch die Selbsterfahrung. Was passiert da wohl? Und auch natürlich als spirituelle Erfahrung. Also ermöglicht mir so etwas auch neue Gotteserfahrung. Das waren so Fragen, die mich geleitet haben.
Wie sah so eine Zelle aus? Wie ist das ausgestattet?
Ja, man hat ja versucht, dann ein bisschen auch möglichst historisch getreu eine Zelle zu bauen. Das hat man dann gemacht. Vom Grundriss so ungefähr drei auf 5 Meter war sie groß und am historischen Ort an die St. Mangenkirche angebaut. Man weiß natürlich nicht genau, wo diese Zelle stand. Auch die Kirche selbst ist heute nicht mehr die gleiche wie zu Viboradas Zeiten, aber so, man hat den gleichen Ort dann ausgewählt und es gab da eben auch wieder diese zwei Fenster, das eine nach draußen, wo dann die Leute auch hinkommen konnten, und ein Fenster auch nach innen in den Chorraum der Kirche. Und da wurde tatsächlich auch bewilligt, dass man da einen Mauerdurchbruch machen darf für dieses Projekt. Es ist so, es gab vorher schon in der Kirche ein Loch auf der linken Seite vom Chorraum, und wo man dann auch, es gab so eine Tafel dabei, so, hier soll das Fenster der Viborada gewesen sein, aber das Loch war also nicht durchgehend, sondern der ganz außen war es dann schon zugemauert und man musste also nicht die ganze Mauer durchbrechen, sondern nur so das letzte Stück Mauer dann noch aufmachen und so, dass eben dann auch der Blick wieder in die Kirche frei war. Es gab dann in der Zelle drin ein Bett natürlich, also wir haben nicht auf einem Stein geschlafen wie Borada, ein Tisch, ein Stuhl, so eine Anrichte mit einem Wasserbehälter und einem Wassertank, so 8 Liter waren da drin und einen kleinen Vorraum mit einem Toi-Toi-WC. Das ist natürlich heute auch nötig.
Wie waren die Rahmenbedingungen? Durfte man rausgehen? Wie sah das Programm aus?
Ja, also wir haben natürlich nicht Mittelalter gespielt. Es gab also elektrisches Licht auch in der Zelle. Es gab eine Heizung, obwohl auch die Inklusen, die durften heizen. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Öfen, die sie dann hatten. Aber sonst hat man schon versucht, das möglichst authentisch nachzuleben. Also es war natürlich schon das Ziel, dass man nicht nach draußen geht. Es wurde also abgeschlossen. Wir hatten aber einen Schlüssel bei uns. Also wenn jetzt jemand wirklich die Decke auf den Kopf gefallen wäre, hätte man auch draußen gehen können. Aber es war abgeschlossen. Wir haben keine Bücher mitgenommen, außer die Bibel. Natürlich auch keine Handys oder andere elektrische Geräte. Und dann hat man das Fenster nach außen jeweils am Mittag und am Abend für eine Stunde geöffnet. Und ansonsten war man allein in der Zelle. Es gab dann auch ein tägliches Gespräch mit der Projektleiterin, in dem wir uns über die Erfahrungen ausgetauscht haben. Es gab am Abend jeweils ein Gebet in der Kirche drin, das von Freiwilligen organisiert war. Das Essen ist wahrscheinlich auch noch interessant, wie das gelöst wurde. Da haben wir Freiwillige gehabt, die uns einmal am Tag Essen gebracht haben, am Mittag jeweils. Und am Abend haben wir dann die Reste gegessen. Wir haben dann auch ein Tagebuch geführt, in dem wir die Erfahrungen festgehalten haben. Und etwas, was wir auch gemacht haben, was auch auf die Viborada zurückgeht, wir haben allen, die zu uns ans Fenster kamen, haben wir ein Stücklein Brot mit auf den Weg gegeben. Und das wird auch von Viborada überliefert. Sie sollen allen Ratsuchenden soll sie ein Stücklein Brot gegeben haben. So wie ein sichtbares Zeichen der Nahrung, die von Gott kommt, also so, sozusagen die Gnade, die von Gott kommt, dass man die auch spürt und ja, und sozusagen sogar verkosten kann.
Wie haben Sie, Kaplan Sebastian Wetter, diese Woche erlebt?
Ja, ich will jetzt nicht über Besucherstatistiken reden. Es waren sehr viele Besucher, die ich hatte. Die Besuchszeiten, diese 2 Stunden am Tag, die waren bis auf eine Ausnahme, ein regnerischer Mittag, waren die immer voll ausgefüllt. Die Menschen kamen aus verschiedenen Gründen. Einerseits waren sie natürlich interessiert an diesem Projekt und an den Erfahrungen, die man macht. Aber es kamen wirklich auch Ratsuchende, die mal über etwas reden wollten oder die eine Anliegen oder eine Sorge deponieren wollten. Es gab auch übrigens die Möglichkeit, dass wer jetzt nicht direkt ans Fenster kommen wollte und über sein Anliegen sprechen wollte, der konnte auch etwas auf einen Zettel schreiben und dann sozusagen beim inneren Fenster von der Kirche her konnte er diesen Zettel dann in das andere Fenster einwerfen und wir haben dann diese Anliegen, zum Teil auch Gebetsanliegen oder sonst, haben wir dann für uns mit ins Gebet genommen. Ich möchte von 3 Überraschungen berichten, die mir immer noch in lebhafter Erinnerung sind. Das erste, man lebt ja zwar auf engem Raum und die meiste Zeit waren wir auch allein da, also es waren ja nur die 2 Stunden das Fenster offen, aber ich habe mich wirklich nie allein gefühlt und ich habe auch gemerkt, das Leben als Inkluse, das hat nichts mit Einsiedlerei zu tun, weil man ist in sehr engem Kontakt mit den Menschen, entweder direkt im Gespräch, aber eben auch durch diese Fürbittgebete, durch die Gebetsanliegen und so. Und ich habe da eine wirklich sehr, sehr starke Verbundenheit mit den Menschen gespürt. Also es hat für mich überhaupt nichts mit Einsamkeit zu tun gehabt. Die zweite Überraschung, ich hatte nie das Bedürfnis, nach draußen zu gehen, um mir die Beine zu vertreten. Wirklich nicht einen Moment, das hat mich sehr überrascht. Etwas weniger überraschend habe ich mein Handy und meinen Laptop nicht vermisst, aber es hat mir dann eben auch gezeigt, wie einfach man leben kann und ja, also und wie man wirklich auch glücklich leben kann, wie wenig man dazu braucht. Das Dritte noch war, wie schnell die Zeit verging. Ich habe schon so mit 10 Minuten gerechnet, in welchem die Zeit einfach nicht vergehen würde, aber das hat sich wirklich nicht so eingestellt. Vielleicht, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass ich nach einer Woche wieder da rauskomme, dann würde sich sicher auch eine andere Dynamik ergeben. Aber nur schon, also die Zeit war sehr ausgefüllt. Das war auch mit dem Gebet natürlich, wo man sich auch ganz anders noch ins Gebet vertiefen kann, wenn man da keine Verpflichtungen hat. Vielleicht kennen das einige Hörerinnen und Hörer von Exerzitien, wo man auch anders zur Ruhe kommt, aber eben durch dieses spezielle Setting, auch mit den Menschen, die an das Fenster kommen und wo man dann doch auch so in diesem Austausch ist und das dann aber ins Gebet nehmen kann, das war eine sehr schöne Mischung.
Was denken Sie, haben Sie einen geistlichen Gewinn aus dieser Woche erlangen können?
Also für mich war es eine unglaublich dichte und intensive Erfahrung mit sehr viel geistlichem Gewinn. Mir bleiben vor allem auch die zwei Fenster in Erinnerung. Das eine nach innen. Für mich stand das symbolisch auch ein bisschen für unsere Beziehung zu Gott. Und dann das andere Fenster nach draußen, das für mich für die Beziehung zu den Menschen steht und auch zur Welt. Und dann aber auch zu begreifen und ja mehr noch zu erleben, dass es da gar keine scharfe Trennung gibt zwischen diesen zwei Fenstern, zwischen Gott und den Menschen. Als ob man sich nur auf etwas konzentrieren könnte. Sondern ich habe viel mehr erlebt, in jedem Menschen mit seinen Sorgen und Freuden erscheint Gott. Und Gott hebt jeden Menschen mit seinen Sorgen und Freuden auf. Also es ist wie so ein gegenseitiges Durchdringen. Und für mich war die Zelle auch kein abgeschlossener Raum, in dem man sich etwa verkriechen oder verstecken könnte. Ganz im Gegenteil, es ist für mich ein sehr pulsierender geistlicher Ort gewesen, der eine große Ausstrahlung hat. Das ist auch etwas, was ich oft gehört habe von den Menschen, die zur Zelle kamen. Es ist ja irgendwie von außen sehr unscheinbar, aber was sich da ereignet hat, auch als kirchliche Erfahrung habe ich das sehr schön gefunden, weil es waren natürlich auch sehr viele Freiwillige beteiligt, die zuerst einmal das Projekt mitbegleitet haben, die in der Vorbereitung involviert waren, aber eben auch die dann das Essen gebracht haben, die dann in der Kirche gebetet haben und das alles, ja, auch für Menschen, die vielleicht ihren Zugang zu Gott schon ein bisschen verloren haben oder auch das kirchliche Leben nicht mehr so attraktiv ist. Ich habe gemerkt, dass es wie auch so neue Zugänge zu Gott geschaffen hat. Und das ist etwas sehr Schönes, wenn man das so erleben kann.
Man könnte Ihnen noch lange zuhören, aber wir sind leider schon am Ende der Sendung angelangt. Aber möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Für mich ist es staunenswert, wie nahe einem ein Mensch kommen kann, der vor so vielen 100 Jahren gelebt hat und der immer noch inspirierend ist, wie diese Viborada. Und auch die in einer völlig anderen Zeit und unter anderen Umständen gelebt hat. Und ich glaube, dass sich gerade darin das Heilige zeigt, dass es wie ein zeitloses Sichtbarmachen von Gott ist. Und ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen, die Jesus Christus nachfolgen, dass wir, wenn wir unsere Augen aufmachen, dass wir immer wieder solche Orte finden, wo etwas sichtbar wird von Gott. Und ich glaube, wir dürfen eben solche Orte auch am Leben erhalten, sodass sie auch unseren zukünftigen Generationen wieder aufscheinen werden.
Herzlichen Dank für das schöne Porträt und Ihre gemachten Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben, Kaplan Sebastian Wetter. Dürfen wir Sie noch um den priesterlichen Segen erbitten?
Sehr gerne. Auch ich danke natürlich, dass ich über Viborada ein bisschen erzählen konnte. Ich hoffe, dass die Heilige jetzt nicht mehr ganz so vergessen ist, dass es wieder ein paar mehr Menschen gibt, die von ihr gehört haben und natürlich auch über dieses schöne Projekt. Und sehr gerne werde ich mit dem Segen abschließen. Guter Gott, ich bitte dich um deinen Segen für alle Hörerinnen und Hörer für alle Menschen, die verbunden sind mit Radio Gloria, für alle Menschen, die von diesen Menschen im Gebet mitgetragen werden. Ich bitte dich, zeige ihnen heilige Orte, an denen sie spüren, wie du bei uns bist, wie wir aus deiner Gnade leben, dass du uns die Kraft gibst, zu diesen heiligen Orten Sorge zu tragen, sie mit Leben zu füllen, auch für unsere Nachkommen erlebbar zu halten. Und so segne uns alle und die Menschen, die uns verbunden sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Danke, Kaplan Sebastian Wetter, für das schöne Porträt der heiligen Viborada. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach weiterhin reichen Gottessegen und mögen Sie weiterhin eine starke Verbundenheit mit der heiligen Viborada haben. Und alles Gute und Gottes Segen.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Hat uns auch sehr gefreut. Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Wir waren im Gespräch mit Kaplan Sebastian Wetter. Er sprach über die heilige Viborada. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie den Mut haben, auch einmal die heilige Viborada um Rat zu fragen, um Fürbitte zu erbitten und vielleicht sogar ein Wunder durch die Fürsprache des Herrn Jesus Christus zu erfahren. So wünsche ich Ihnen alles Gute. Grüezi Gott, Ihre Andrea Marti.